Willkommen im GAP System Podcast für Medizin 3.0. Wir kombinieren moderne Medizin und neueste Erkenntnisse der Wissenschaft, um dich dabei zu unterstützen, dein vollstes Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Gründer der Medletics Academy. Mein Ziel ist es, durch Verständnis und alltagsorientierte Tools deine Gesundheit nachhaltig zu optimieren.
Andrea. Du bist ja echt mega viel unterwegs, muss man sagen. Egal, auf dem Mirenke-Experiment, gerade war es in Paris, vor 4 Wochen waren wir zusammen in Berlin beim Live-Summit. Gefühlt, egal, wenn ich mir deine Instagram-Story anschaue, du bist irgendwie tingelst auf der ganzen Welt umher, Dubai, Deutschland, also eigentlich überall, muss man ehrlicherweise sagen. Was ist deine Mission?
Wow, das hat mich noch keiner gefragt. Meine Mission ist eigentlich, die personalisierte Medizin greifbar zu machen. Ich möchte die richtigen Leute zusammenbringen. Ich möchte Science übersetzbar machen in anwendbare Medizin. Und ich möchte vor allen Dingen meine ärztlichen und nicht ärztlichen Kollegen, die Patienten oder Kunden betreuen, darin weiterbringen, dass sie verstehen, was personalisierte Medizin ist. Weil ich glaube, es ist essentiell wichtig, und das machst du ja auch, dass wir beibringen, was wir wissen. Und deswegen bin ich total gerne unterwegs.
Was ist denn das, personalisierte Medizin?
Personalisierte Medizin bedeutet, auf dich abgestimmt, auf deine Genetik, auf deine Epigenetik, auf deine jetzigen Biomarker, ob es aus dem Blut ist, aus dem Speichel, aus dem Urin, von deinen Variables oder eben von den Dingen, die du möchtest, mit zusammen integriert mit deinen persönlichen Zielen und mit deinen persönlichen Wünschen und auch deinen persönlichen Möglichkeiten, einmal für dich abgestimmt eine Strategie, ein Programm, was in deine jetzige Lebenssituation passt, die wir auch immer wieder anpassen können, wenn sich die Lebenssituation ändert. Weil die ändert sich ja auch immer wieder. Und ich finde, das wird zu wenig beachtet. Wir können nicht 20 Jahre lang immer das Gleiche machen. Mal kommt ein emotionales Ereignis dazwischen, mal kommt ein gesundheitliches Ereignis dazwischen. Und wir müssen anpassbar sein, aber so anpassbar, dass es genau für uns passt.
Was würdest du jetzt sagen, wenn du diese personalisierte Medizin neben dieses Standardmedizinmodell legst? Wo sind die größten Unterschiede?
Die größten Unterschiede ist eigentlich, wie wir auf die Biochemie gucken. Wir haben im Studium gelernt, dass wir Symptome behandeln. Wir haben Systeme gelernt, also wir haben das kardiovaskuläre System gelernt. Wir haben die Neurologie gelernt, die Urologie, die Gynäkologie, die Endokrinologie, all diese ganzen Systeme. Wir haben nie gelernt zu verknüpfen. Und das ist der Unterschied, weil es hängt alles miteinander zusammen. Der Körper ist so kompliziert, der Körper ist so wunderbar und es bedingt sich so viel gegenseitig. Aber wir haben das nie gelernt. Und das ist für mich eigentlich so die größte Challenge und auch die größte Veränderung, wenn wir in die personalisierte Medizin gehen. Wir haben die Grundlagen alle gelernt. Wir müssen nur wie einmal die Medaille drehen und andersrum raufgucken.
Okay. Ist personalisierte Medizin gleichzusetzen mit diesem Longevity-Kontext oder ist das was völlig anderes?
Finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also was ist denn eigentlich Longevity? Wir haben doch eigentlich überhaupt keine richtige Definition dafür. Für jeden ist es was anderes. Healthspan, also Gesundheitsspanne, das können wir definieren. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das auch was anderes. Können wir ja auch, also ist auch sehr unterschiedlich definiert. Können wir auch nochmal gleich drauf kommen. Und was wir im Moment unter Longevity-Medizin verstehen, ist eigentlich der Anfang der personalisierten präventiven Precision Medicine. Und ich finde einfach, dass es nicht one size fits all ist, weil jeder hat auch von Healthspan eine unterschiedliche Definition. Eins von diesen typischen Daten, die wir eigentlich immer gerne teilen, ist, wir werden ungefähr um die 80 Jahre, je nachdem, ob Männlein, Weiblein, wo wir leben. Und ungefähr die letzten 10 bis 12 Jahre leiden wir unter lebenseinschränkenden Erkrankungen. Und jetzt muss man mal überlegen, was für dich vielleicht lebenseinschränkend ist, ist es vielleicht für mich nicht. Und wir sehen ja beide auch Patienten und haben die gesehen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich sehe das deutlich früher. Ich sehe deutlich früher Patienten mit Problemen, die unter lebenseinschränkenden oder lebensqualitätseinschränkenden Erkrankungen oder Problemen leiden. Und somit haben wir eigentlich auch gar keine richtige Definition von Healthspan, von Lifespan, ja? Aber wo stehen wir halt da? Und deswegen finde ich, personalisierte Medizin ist noch ein Unterschied von Longevity. Was die meisten sich darunter im Moment vorstellen, ist eigentlich alles rund um Brian Johnson und Co. Wir probieren Cutting-Edge-Dinge aus. Das ist N gleich 1. Das sind total interessante Studien und Fälle. Aber auch selbst da, also ich habe jetzt gerade auf Twitter letzte Woche wieder was gelesen, wo ich mir dachte, boah, das würde ich aber anders argumentieren. Also für ihn ist Microdosing was anderes als für mich. Und es gibt einfach überhaupt keine Definition in überhaupt gar keinem Bereich davon. Und ich finde, das fehlt einfach total.
Ist das ein Problem?
Ja, ich finde das ein Riesenproblem. Also Beispiel. Also ich bringe das jetzt mal ganz akut, aber ich habe mich letzte Woche echt darüber aufgeregt, dass er publiziert hat, er hat ein GLP-1 genommen, 5 Milligramm und hat das als Microdosing bezeichnet. Und okay, das mag vielleicht für ihn stimmen, weil es individuell ist, ab wann er Gewichtsverlust, Nebenwirkungen, Symptome bekommt. Aber wenn wir jetzt mal in die Forschung gucken, was das Buck-Institut macht mit den GLP-1s, für die ist Microdosing halt eher so zwischen 2 bis 4 Milligramm. Und klar, 4 Milligramm ist nicht weit weg von 5 Milligramm, macht aber einen deutlichen Unterschied. Und bist du eine Frau, bist du ein Mann, wie viel wiegst du? Und das sind so, es wird so viel kommuniziert und so viel für dann gleich gehalten. Und ich finde, wir haben ein Kommunikationsproblem und wir haben ein Definitionsproblem.
Was wären da deiner Ansicht nach irgendwie so Pack-ans, die man angehen müsste?
Mehr Geld in Studien investieren, dass Klarheit darüber entsteht. Man muss auch dann auch mal Studien akzeptieren mit weniger Teilnehmern. Na klar, je mehr Teilnehmer, desto besser, je besser aufgesetzt, desto besser natürlich. Aber wir brauchen so mehr Indikatoren. Das, was in der Longevity-Medizin oder unter dem Begriff Longevity fällt, sind ja nun mal Mausstudien in der Regel oder Fruchtfliegen und Co. Und das heißt, A, muss man zum einen kommunizieren, wo haben wir einen Impact auf Longevity und Life Expectancy? Sprechen wir von Tieren? Sprechen wir von Menschen? Meistens sprechen wir nun mal von Tiermodellen. Und wie kann das im Menschmodell aussehen? Und welche Daten haben wir eigentlich dazu? Und es gibt mittlerweile eine Gruppe von Ärzten, auch international verteilt, die anfangen, sich wirklich sehr präzise auszutauschen und immer sagen, komm, wir machen das jetzt mal genau so, alle so bei unseren Patienten und schauen. Natürlich muss man, wir können nicht unsere Patienten als Guinea Pigs benutzen, wir kommunizieren da alle sehr offen drüber oder man probiert ja selber auch relativ viel aus, man fängt mit sich an, aber wir müssen anfangen zu gucken, welche Reaktionen gibt es bei den Individuen. Und dann, finde ich, darf man auch nicht vergessen, welche Genetik steckt noch dahinter. Weil gerade wenn wir von Medikamenten sprechen, ist es auch sehr interessant, in die Pharmakogenetik zu gucken und zu schauen, wie sind denn eigentlich die Abbauenzyme in der Pharmakogenetik, die ZIPs, die wir da alle haben, diese ganzen Abbaumechanismen. Der eine ist vielleicht ein schneller Metabolizer, der andere ein langsamer Metabolizer. Und die kann ich natürlich auch nicht in einen Topf packen. Also das heißt, genauer gucken, schnellere Ergebnisse teilen und aber auch ein bisschen vorsichtig sein, wie wir kommunizieren.
Was genau ist das Problem an der Kommunikation deiner Ansicht nach?
Es wird zu viel verallgemeinert und es wird nicht präzisiert.
Und zu wenig Kontext gegeben vielleicht auch.
Ja, genau. Und auch den Hintergrund. Also zum Beispiel, wenn, nehmen wir jetzt mal das Brian Johnson Beispiel oder es gibt ja noch ein paar andere, die wirklich da in der Pyramide, in der Olympiade relativ weit vorne stehen. Die sind natürlich optimiert schon über viele Jahre. Die fangen ja jetzt nicht an, mitten aus dem Leben irgendetwas zu nehmen. Und sondern die sind in der Regel ja schon biochemisch so optimiert, dass das alles, ich sag mal, so ein bisschen wie im Physiologiebuch ist. Und das darf man eben nicht vergessen. Nur weil jemand, der gesund ist, etwas macht und es hat einen Effekt, heißt das nicht, dass es bei jedem funktioniert. Weil viele Menschen denken, sie sind gesund und wenn wir in die Biomarker schauen, sehen wir, ist das eben nicht der Fall. Beziehungsweise in dem Moment, wo die Symptome auftreten, sind wir ja schon sehr spät hinten dran. Dann hat sich die Biochemie ja schon sehr viel früher verändert. Das bedeutet, wir müssen da differenzierter kommunizieren und wie Eric Worden immer so schön sagt, ist der CEO vom Buck Institute for Research on Aging, einem so dieser Vorreiter in der Longevity-Forschung. Es wird in den nächsten Jahren nicht die eine Pille geben. Wir haben einen riesen Hebel im Lifestyle-Change und das ist eigentlich das, wo wir versuchen sollten, viel mehr auch die Forschung mit reinzubringen. Aber wo kommen dann natürlich die Gelder her, ne? Keine Pharma dahinter.
Ist das, wenn ich das provokativ jetzt wirklich mal ganz bewusst formulieren würde, ist es dann nicht sogar vielleicht sogar so, dass Longevity hört sich immer super an? Wenn ich jetzt aber versuche, in PubMed reinzuschauen beispielsweise, dann wirkt es ja fast mehr, als wäre Longevity irgendwie ein experimenteller Baukasten, den ich mit Patienten umsetze.
Je nachdem, woran du dich hältst, ist da ein Teil dran wahr, ja. Es ist halt immer die Frage, was du wirklich tust und was du wirklich weißt, was du tust. Also es allein beim Mikrobiom, das ja jetzt mal sehr fundamental ist, kommt ja gefühlt jeden Tag eine interessante, tolle neue Studie raus. Ja, das ist alles prima, spannend und in den Versuchsmodellen total interessant. Aber was funktioniert denn wirklich am Körper? Wie, wenn wir jetzt irgendwelche Bakterien zu uns nehmen, kommen die im Darm dann überhaupt ins Leben? Und wie wird das überhaupt resorbiert? Oder das ganze Thema rund um NAD Plus und Co. Also da kommen ja mittlerweile so viele neue Daten auf uns zu, dass wir einfach irgendwo da schon in einem Versuchsmodell sind, ja. Und deswegen ist es wichtig, dass man weiß, was man tut und dass man die Biochemie versteht, dass man die Physiologie versteht und dass man sehr viel misst und dann versteht und dann optimiert.
Ich meine, wir hatten das Problem ja aktiv im Jenke-Experiment zum Teil auch, dass wieder Teilnehmer in dem Experiment einen Podcast gehört haben, dann in der nächsten Woche ein YouTube-Video gesehen haben, dann immer wieder neue Diagnostika haben wollen. Wie sehr siehst du deine Rolle da als Ärztin auch da drin, Patienten, Klienten auszubremsen und halt klar zu sagen, nein, wir machen jetzt nicht noch hier den 37. Body-Clock-Test und die Methylierungsgrade und Co., sondern lass uns bitte mal bei den Basics anfangen und wirklich die Dinge auch verändern, von denen wir wirklich signifikant wissen, dass sie einen wirklichen Benefit auf die Gesundheit haben.
Ja, ist die absolute Grundlage. Ich sage gerne nein, aber die Patienten, die zu uns kommen, wissen auch schon, dass wir da wirklich sehr science-based und klar unterwegs sind. Natürlich kann man mit uns auch einiges ausprobieren. Ich finde einige Dinge auch spannend. Dann holen wir uns in der Regel aus dem Netzwerk, und das ist der Vorteil, dass ich so viel international unterwegs bin, glaube ich. Ich finde irgendwo immer einen, der damit schon mal was ausprobiert hat, und wir holen uns dann nochmal einen im Boot, der davon ein bisschen mehr versteht. Und ja, also das kommt natürlich sehr häufig und das ist immer wichtig, dass man aufklärt. Und deswegen finde ich es auch schön, dass man eben die Möglichkeit hat, in Podcasts und Co. darüber zu diskutieren, was bringt das denn? Und es gibt natürlich viele Tests, die man machen kann, die dann gewisse Unsicherheiten mit sich bringen und ganz viel Erklärungsverständnis voraussetzen und auch voraussetzen, dass man sich manchmal mit einem ungewissen Gefühl ja, versehen fühlt nach den Testergebnissen und das auch aushalten muss. Und ich finde, wenn man einen Test macht, muss es immer eine Konsequenz haben. Da haben wir ja sehr viel auch gemeinsam drüber diskutiert. Und wenn es keine Konsequenz hat, dann muss das klar kommuniziert sein, weil dann ist das halt einfach häufig rausgeschmissenes Geld, beziehungsweise kann auch wirklich zu Ängsten und Unsicherheiten führen. Wenn wir keine Antworten haben, dann haben wir keine Antworten. Und die können wir uns dann auch nicht herbeilügen.
Ja, das ist, ich habe hier so ein paar rot markierte Sachen in meinem Skript stehen und einen Satz, den ich gerade weggescrollt habe, weil ich ihn nicht bringen wollte, aber es genau das beschreibt, was du gerade gesagt hast, wäre tatsächlich eine Frage gewesen, aber du hast sie gerade beantwortet, ohne dass ich sie gestellt habe, ob es nicht auch das Risiko gibt, dass Menschen durch bestimmte Tests falsche Sicherheit oder unnötig viel Angst haben.
Ja, total. Und warum wolltest du die Frage nicht stellen?
Weil ich gedacht habe, wir sind gerade schon einfach einen Schritt weiter und
nein,
dann bist du aber letzten
so
Endes
wichtig,
genau
Team.
Darauf gerade eingegangen. Deswegen.
Ja, und ich finde die so wichtig. Also zum Beispiel, wenn wir eine Liquid Biopsy machen, Liquid Biopsy vielleicht für die, die es nicht wissen, ist ein Bluttest, aus dem du mit bestimmten Methoden, da gibt es verschiedene auf dem Markt, kannst du zirkulierende Tumorzellen, die eben nicht das normale apoptotische Verhalten zeigen, identifizieren. Und wenn man so einen Test macht, muss man als Arzt mit einer ganz klaren Kommunikationsverantwortung umgehen und erklären, was es bedeutet, wenn wir zum Beispiel einen falsch positiven Test haben. Und wir können natürlich auch einen falsch negativen Test haben. Klar, Sensitivität, Spezifität. Wir wählen schon den Test so aus, dass wir nicht falsch negative haben, aber man muss auch mit einem falsch positiven Test umgehen können. Und auch gerade bei Labortests, wenn wir irgendwo erhöhte Werte sehen, die vielleicht auf etwas hindeuten können, dann geht es darum, was können wir denn eigentlich tun, um dagegen zu steuern und was muss derjenige aushalten. Das heißt, einfach so frei rumtesten finde ich sehr schwierig. Beispiel, du hast eben mit einem Satz gesagt, diese epigenetischen oder diese Alterstests, sagen wir es mal so, diese klassischen Alterstests. Wir haben einen Patienten gehabt, der wollte das unbedingt machen, Mitte 30-jähriger Unternehmer, aber sowas von gesund und durchoptimiert, geht mit der Stressresilienz relativ gut um, wirklich klasse, und er war auf einmal 12 Jahre älter in diesem Test. So, und dann denkst du dir, was heißt denn 12 Jahre älter? Was genau guckt der Test an? Was bedeutet das denn eigentlich? Und von wo kommt der vielleicht eigentlich? Ne, von welchem, ich sag jetzt mal, biologischem Alter in Anführungsstrichen. Und dann dachte ich mir, naja, komm, jetzt challengen wir mal. Jetzt war halt so mit dem kleinen Schmunzler, den du auch gerade gemacht hast. Ja, siehst du, hat uns jetzt nicht so richtig weit gebracht, weil wir haben eigentlich überhaupt keine Antworten darauf. Wir haben so viel gemessen, wir sehen so viel Tolles an Biomarkern und Hormesis und Balance bei diesen Patienten und dann hat er dieses Alter bekommen. Dann gehe ich zu der Firma zurück und sage so, also jetzt hätte ich gerne mal euer Advisory Board am Tisch, weil ich würde das gerne verstehen, weil ich kriege da nicht so richtig Antworten da drauf, weil es kamen nur so klassische Antworten, er soll aufhören zu rauchen, er muss Sport machen, er muss abnehmen, aber er war halt schon durchoptimiert, hat nie geraucht und Co. Und die Antwort war dann, ja, verstehen wir auch nicht. Und das war so der Moment, wo ich dachte, mai einfach nicht mehr.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, den Leuten mitzugeben und das auch ganz wichtig anzusprechen. Jetzt gar nicht, dass es eine spezifische Firma war. Wir hatten das gleiche ja im Yankee-Experiment auch. Ja, genau. Verschiedene Uhren, verschiedene Alter. Und am Ende ist sowas ja auch nicht was sich innerhalb von 4 Monaten verändert. Ich finde es trotzdem wichtig, wie du auch gesagt hast, weil das ist nun mal so, wenn man versucht, in einem bestimmten Bereich irgendwie Vorreiter zu sein, du kannst dich halt nicht immer nur auf evidente Datenlagen beziehen. Das geht ja nicht, weil sonst würdest du ja nichts anderes entwickeln oder du würdest ja nicht weitergehen. Ich glaube, es ist aber ganz wichtig, das zu kommunizieren und ganz wichtig ist, finde ich, auch zu verstehen, weil, du hast es gesagt, du bist ein 30-Jähriger. Also es ist ja immer noch so, Longevity ist ja immer noch so, gerade so eine ausführliche Betreuung mit so viel Diagnostik und Test ist ja irgendwie immer noch so ein bisschen so eine reichen Medizin?
Ja, na klar, wir müssen investieren, nicht nur Geld, sondern auch Zeit, ne? Weil wenn wir testen, sollten wir natürlich auch Lifestyle-Changes und Veränderungen machen und das ist nicht nur ein finanzielles Investment, sondern auch ein Zeitcommitment.
Aber ist das dann noch wirklich Gesundheitsoptimierung oder ist das dann bei Menschen, weißt du, wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand zahlt, ich werfe jetzt einfach eine random Zahl in den Raum, jemand zahlt 20.000 Euro so und sagt, cool, für 20.000 Euro möchte ich gewisse Dinge optimieren. Also jemand, der 20.000 Euro hat, um jetzt nicht eine herzchirurgische Operation am offenen Thorax durchführen zu lassen, sondern um sich gesundheitlich zu optimieren. Das sind ja Leute, die haben vielleicht ein eigenes Unternehmen, die haben viel Geld geerbt, die haben vielleicht irgendwas aufgebaut und das verkauft. Also das sind Leute, das sind ganz spezifische Bubble in der Welt, ganz spezifischer Typ Mensch, die nach mehr streben, die mehr suchen, die mehr wollen. Ist es nicht vielleicht dann irgendwo auch so ein Überoptimieren manchmal? Nämlich genauso, ich will mein biologisches Alter wissen, ich will eine Mikrobiomanalyse. Genau das sind die Dinge, wo wir auch im Yankee-Experiment gegengefahren sind ganz oft. Und am Ende wir ja ganz stark zurückgerudert sind und am Ende die Dinge gemacht haben, von denen wir von Anfang an gesagt haben, dass es sie braucht, es aber erstmal 3 Monate Kommunikation brauchte, dass wir den Rest nicht brauchen und irgendwie 7.000 Euro an Diagnostik ausgegeben wurde, die es gar nicht gebraucht hätte, weil wir eh nichts damit gemacht haben, es aber unbedingt gewünscht war. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß total, was du meinst. Und ich habe natürlich das Glück, dass wir uns die Patienten natürlich auch so aussuchen können, dass wir wünschen, dass unsere Patienten uns so vertrauen, dass es eben primär darum geht, neugierig zu sein und zu verstehen, was der aktuelle Gesundheitsstand ist. Und dann können wir noch optimieren gucken. Wir wollen erstmal verstehen, was ist denn eigentlich mit dir? Wo stehst du? Emotional, biochemisch, physisch, mental, wer bist du denn eigentlich gerade? Und wenn wir dann so eine Analyse gemacht haben, ein Profil gebildet haben, dann können wir gucken, wo willst du denn hingehen? Und ich arbeite sehr gerne in Schritten, eben um genau das zu verhindern. Weil warum? Ich habe Sick Care gemacht. Ich hab klassisch in der Notaufnahme gearbeitet, auf der Intensivstation. Ich habe bin in der Nephrologie Oberärztin gewesen. Jahre auf der Station, ja. Und also ich habe von oben nach unten überall Katheter reingelegt, Dialysen vorbereitet. Ich war auf der technischen Orthopädie und habe Amputationen mitgemacht. Also wirklich gesehen, was ist denn das Ende davon? Das gibt's ja heute immer weniger aufgrund von Rauchen und Diabetes, die ganzen Amputationsthemen. Habe Palliativmedizin gemacht. Also das heißt, ich habe das alles gesehen. Und das ist das, was mein Vorteil natürlich ist, was ich meinen Patienten sagen kann. Es macht gar keinen Sinn, jetzt alles zu testen. Du richtest ein Haus ja in der Regel auch nicht von jetzt auf gleich sofort immer ein, und zwar in Sekunden. Na klar, planst es irgendwie. Aber wir müssen in Schritten gucken, weil eben genau das passiert dann. Dann wollen wir doch erstmal eine bestimmte Phase, und zwar die Grundlagen, richtig setzen, um dann ins Enhancement oder erstmal in die Optimierung, dann ins Enhancement zu gehen. Aber bis wir ins Enhancement kommen, braucht das ja auch ein paar Jahre in der Regel. Wir sind ja keine Laborratten, die im Käfig leben und den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als vielleicht zu fressen, zu schlafen und im Rädchen zu laufen. Wir haben ja auch noch ein Leben daneben. Und deswegen haben wir einfach das Glück, dass wir Patienten haben, die uns zum einen vertrauen und zum anderen aber vor allen Dingen erstmal neugierig sind, zu verstehen, was alles möglich ist, was man eigentlich verstehen kann. Und es macht total Spaß, dann eben auch zu diskutieren, was kann man testen, was kann man nicht testen. Und es ist natürlich, sage ich dir ganz ehrlich, es ist prima, wenn jemand sagt, ja, Geld ist mir eigentlich total egal, weil dann kann man auch mal ein paar Tests machen, auch mal von unterschiedlichen Laboren und mal gucken, was bei rauskommt. Dann immer sagen, okay, wir schauen uns das einfach mal an. Aber dann muss klar sein, das ist halt N gleich 1, das ist jetzt mal, wir probieren mal was aus und das ist vielleicht rausgeworfenes Geld.
Aber was ist denn dann deiner Ansicht jetzt davon dann hilfreich und was ist teurer Selbstbetrug?
Ja, gib mir Beispiele. Also ich finde den Aging-Test, den halte ich im Moment für...
Ja, lass uns mal so in dieser genetischen Bubble, ja, in diesem, also genetischen Kontext bleiben.
Ich finde Genetik total spannend. Also ich finde erstmal so ein bisschen zu wissen, wo ist denn hier die Grundlage, was sind die Risiken, was habe ich für eine Verstoffwechslung, also solche Themen, was ich total überraschend finde. Wir haben, ich habe es letztens angeguckt, 30% unserer Patienten haben eine Laktoseintoleranz und wussten es nicht und sind über 50. Mhm. Finde ich total interessant. Also überhaupt mal zu überlegen, die haben ihr ganzes Leben lang immer Milch getrunken und haben eigentlich damit immer wieder einen Inflammationstrigger gesetzt, wie interessant der Körper doch eigentlich ist, dass der das so lange aushält. Also in die Genetik zu gucken, schauen, was hast du für ein genetisches Risikoprofil? Gerade wenn man immer Angst hat, ich habe Angst, einen Herzinfarkt zu bekommen, ich habe bestimmt ein hohes Risiko und dann hat man es nicht. Also wir können auch Ängste nehmen. Wir können aber auch Ängste schüren, wie wir vorhin hatten. Zum Beispiel, wenn wir uns das E3, E4, also die ganze Thematik rund um Alzheimer angucken, wissen aber, da können wir ja total viel machen, gerade präventiv, wenn wir Lifestyle-Changes machen. Also Genetik finde ich total spannend.
Aber ist das jetzt, also E3, E4, ist das jetzt Ängste schüren? Weil ich finde es mega sinnvoll zum Beispiel zu machen.
Ja, weil du wahrscheinlich auch neugierig bist. Wir haben Patienten, die sagen, messt es und integriert es euer Wissen in meinen Plan, aber ich will es nicht wissen.
Ah, okay.
Ist jeder total unterschiedlich. Mhm. Wir hatten auch schon Patienten, die haben ein Full Genome Sequencing gemacht. Das finde ich ehrlich gesagt im Moment noch nicht so umsetzungsfähig, dass es wirklich ein Preis-Leistungs-Verhältnis hat, wo wir klare Aussagen bekommen. Es gibt auch Genetiktests, die sagen dir zum Beispiel, was für ein Risiko du hast, an einer chronischen Niereninsuffizienz oder einem Diabetes zu erkranken. Das finde ich jetzt auch so, also am Ende geht es darum, was hast du für einen Lifestyle und was sagen deine jetzigen Biomarker. Hatten wir einen Patienten, der hatte überall gar kein Risiko, hatte aber alles, was man so an metabolischen Themen haben kann. Also, ne, das widerspricht sich dann auch gerne mal. Also da, Genetik finde ich total interessant. Die biologischen Uhren finde ich nur interessant, wenn jemand das einfach mal mitmisst und dann aber auch sich da dran nicht so aufhängt. Der Eric Verdon macht das sehr häufig. Der macht den True Diagnostic und den Glycan Age und der misst das seit 4-5 Jahren immer wieder und guckt dann halt, wenn er Neues dazu nimmt. Aber der ist natürlich auch relativ gut austherapiert sozusagen oder ausbalanciert und guckt dann halt, wie verhält es sich, wo geht es hin. Aber der sagt halt, ja, das ist halt wie, wenn mir jemand sagt, dein T-Shirt ist jetzt schwarz, das nehme ich zur Kenntnis. Das ist mir egal, ob es schwarz ist oder nicht. Ich will wissen, wie ich mich fühle. Und dementsprechend so handle ich auch die Altersuhren. Ich persönlich bin nicht so ein riesengroßer Fan von Full-Body MRIs zum jetzigen Zeitpunkt, heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Mit den Möglichkeiten, die wir in Deutschland zur Verfügung haben. Wir sind hier relativ restriktiv, was die AI-Nutzung und Co. angeht. Da finde ich ehrlich gesagt, finde ich es sinnvoller, dann eigentlich wirklich sich die Organe anzugucken und dann noch zu schauen, was brauchen wir, weil die Schnittdicke doch noch relativ groß ist. Es dauert einfach noch relativ lang und meistens findet man dann doch irgendwas, wo man nochmal tiefer gehen muss. Und diese, ne, wir finden da irgendwas, wir wissen noch nicht, was es ist, bis zum, wir machen wieder eine Diagnostik und gucken uns das dann genau an. Ist schon eine harte Zeit für Patienten, ehrlich gesagt. Ne? Weil meistens sind es ja Artefakte oder.
Aber
oder
die Falsch-Positiv-Rate ist ja auch mega hoch.
Eben drum, sagen, ne? Genau, ja. Eben drum. Und wir haben viel mit Radiologen diskutiert darüber. Die sagen halt, naja, Full-Body-MRI dauert so eine Stunde, anderthalb Stunden. Wenn du einen Kopf machst, dauert das allein eine Stunde. Und für alle die auch schon mal im MRT lagen, ist jetzt nicht gerade die angenehmste Situation. Da bin ich wirklich sehr skeptisch. Da kommt auch ein bisschen auf die Kommunikation drauf an. Was ich total sinnvoll finde, ist ein CT-Angiogramm, wo wir uns die Gefäße angucken. Mit Kontrastmittel ist leider in Deutschland auch relativ schwierig, je nach Symptomen, Alter und vorliegenden Biomarkern fällt das leider unter die Körperverletzung, weil es halt eben Strahlen sind, auch wenn wir ein neues Gerät haben, wo wir wenig Millisievert haben. Wir dürfen ja ungefähr so, oder die Empfehlung ist nicht mehr als 50 Millisievert im Jahr, und je nachdem, was es für ein CT ist, sind es halt mal irgendwas, die ganz, ganz neuen sind so 3 bis 5 und andere sind dann so 10, 20. Ist halt schwierig zu bekommen, aber finde ich eins der extrem wichtigen Tools. Dann, wir haben uns auch schon öfter darüber unterhalten, Blutdruckmessung über einen langen Zeitraum ist was, was viele, halte ich für total sinnvoll, was viele einfach übersehen. Also Messungen von Vitalparametern im Alltag, während des Alltags, auch Herzratenvariabilität und Co., sei es über Variables oder über etwas genauere Diagnostiken, diagnostische Tools, die die Herzratenvariabilität wirklich direkt am Thorax prüfen. Und Polysomnographien finde ich auch ganz spannend. Also wirklich das Thema Schlaf mal richtig angucken mit einer Verkabelung, mit einem EEG. Ich habe es wirklich schon bei Mitte 20-jährigen Patienten gesehen, die nicht übergewichtig sind, die eine Schlafapnoe haben. Also das finde ich, ist auf jeden Fall sehr gut ausgegebenes Geld. Und ansonsten finde ich immer, wenn man Geld ausgibt, ist immer die Frage, wer interpretiert es einem und was sind die Konsequenzen, die dann daraus folgen können? Wer ist denn da und hilft mir weiter? Weil der normale Hausarzt kann es kapazitär einfach nicht. Also A, haben wir vorhin schon gesprochen.
Auch vom Wissen nicht.
Genau, hat es nie gelernt, darauf zu gucken. Und wenn ein Arzt ein Blutbild bekommt oder Blutwerte bekommt vielmehr und da ist irgendwas rot und er weiß gar nicht, wo der Wert eigentlich wirklich hin soll und was er eigentlich macht, weil wir es einfach im Studium nicht lernen, dann kann man das eben auch nicht erwarten. Also das heißt, irgendwo random Tests machen und dann keinen haben, der das anständig und richtig begleiten kann, finde ich, ist eigentlich der allergrößte Fehler, den man machen kann.
Wenn du bei dieser genetischen Komponente 5 genetische Marker bestimmen müsstest oder dürftest, die jedermann messen solltest, welche 5 wären das?
Lipoprotein klein a.
Mhm.
ApoE.
Mhm.
Die COMT, COMT, der Abbau der Katecholamine, Leber, finde ich ganz spannend. Da kann man eigentlich die MAO auch noch fast mit dazu packen.
Mhm. Also alles so Östrogenstoffwechsel.
Ja, genau. Zusammen, also Katecholamine, Östrogene finde ich total interessant. Und ich finde die ganze Pharmakogenetik sehr spannend. Und ehrlich gesagt.
Aber da
geht es
ja per se um Medikamente.
Ja, da geht es eigentlich wieder die Abnehmen. Aber dann können wir die Laktoseintoleranz mit dazu nehmen, weil ich so überraschend Leute gesehen habe, die Laktoseintolerant sind, die es nicht können. Und ganz interessant finde ich eigentlich auch die ganze Thematik rum um die Verstoffwechselung von Gluten. Da kommt ja auch mehr und mehr
also
Forschung zu.
Also HLA-DQ8 und sowas.
Genau, also vielleicht setzen wir das auf in ein Jahr, weil da haben wir, wenn du mich die Frage nochmal fragst, haben wir wahrscheinlich noch mehr Daten und noch mehr Klarheit. Aber das wären eigentlich so die 5.
Das, was ganz häufig, bin froh, dass du nicht das gesagt hast, was ich jetzt frage, worüber nämlich ganz oft geredet wird, ist so dieses MTHFR-Thema. Wie stehst du dazu?
Ja, das kann man testen, aber es sind halt, ich würde eh immer nur bioaktive Vitamine nehmen und.
Ja, also da bin
oder
ich
in
auch,
welchem Kontext,
also du meinst so 5 MTHF, also Methyltetrahydrofolat zu nehmen. Also ich finde, wenn man sich auch da wieder die Daten anschaut, was wir ja ganz viel machen, ich finde, du hast es ganz am Anfang gesagt, es ergibt eigentlich nur Sinn, Dinge zu messen, wo man wirklich am Ende eine andere Herangehensweise von ableitet. Also wenn man eh bioaktive B-Vitamine nimmt, dann brauche ich auch eine MTHFA nicht zu messen. So. Aber selbst wenn man dann die Daten guckt, die Durchseuchung von der Mutationsrate ist ziemlich groß von der MTHFR. So, das heißt, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich es habe, könnte groß sein. Aber, und jetzt kommt das große Aber, in fast allen Präparaten, wo aktive Folsäure drin ist, ist auch normale Folsäure mit drin, um auf Nummer sicher zu gehen. Das bedeutet am Ende auch so in der Schwangerschaft, weil da ist zum Beispiel nicht belegt, ob MTHFR eine sinnvolle Sache ist. Und deswegen kannst du aber trotzdem ein aktives nehmen, weil da ist halt auch normale Folsäure drin. Und am Ende, egal ob ich aktive Folsäure nehme, da ist trotzdem normale Folsäure drin. Das heißt, was hilft mir diese Genanalyse? Und selbst da zeigen die Daten, dass selbst wenn ich ein mutiertes Gen habe, ist die Aufnahmerate der normalen Folsäure reduziert, was aber nicht bedeutet,
dass sie nicht da ist.
Sie gar nicht genau. da ist.
Aber ne? Das ist ein total wichtiger Punkt, den du da sagst. Also wenn wir Genetik messen, dann müssen wir ja auch in die Biomarker gucken, ob es überhaupt einen Effekt hat. Also ich habe zum Beispiel eine sehr langsame COMT. Also ich baue sehr langsam die Katecholamine ab. Und für mich ist es natürlich als Frau total interessant, in den Hormonstoffwechsel zu gucken, in den Östrogen Stoffwechsel, vor allen Dingen, wenn ich dann jetzt irgendwann in die Perimenopause komme und diese ganzen Themen darum. Aber in dem Moment, es ist ja immer die Frage, wann hat es denn eigentlich eine Konsequenz? Und die hat es ja in dem Moment, wo deine jetzigen Biomarker, also die Östrogenabbauprodukte oder die Katecholamine dann außer Rand und Band sind. Und dann weiß man ein bisschen, kann man unterstützen. Bei COMT weiß man, soll man jetzt nicht Quercetin in hohen Mengen nehmen und man muss einfach gucken, wie man die gut unterstützt. Aber nur die Genetik alleine, also vielleicht auch eine große Kritik an der Genetik, was ich nicht gerne habe, ist, wenn man dann ein Genetikpanel hat und sagt, ja, aber ich brauche ganz viel B-Vitamine und ganz viel davon und ganz viel davon, weil ich habe da überall Snips. Aber eben, wie du gerade gesagt hast, gucken wir doch jetzt, also ja, es kann ein Grund sein, wenn du sie nicht gut aufnimmst, wenn du sie nicht gut aktivierst, aber lass doch erstmal reingucken, ob das jetzt gerade wirklich so ist, weil wir haben Angebot, Nachfrage und Resorption. Und das ist eben dieses komplexe Modell, was halt diese ganze, lass sie personalisierte Medizin, Precision Medicine, Longevity Medicine heißen, das sind diese Puzzle, die wir zusammenbauen müssen. Es gibt nicht nur eine Frage und eine Antwort.
Welche Biomarker sind da deiner Ansicht nach jetzt total relevant? Also da könnte man jetzt 8 Stunden drüber reden wahrscheinlich, ja. Lass uns mal die Top 10 machen. So die Top 10 Biomarker, nicht Biomarker, sondern die Top 10 Blutwerte für das Thema Longevity.
Ich hätte jetzt Biomarker gesagt. Ich fand das gerade ganz toll. Können wir wieder zurückgehen? Ich möchte den Blutdruck nochmal nennen.
Auf den kommen wir gleich nochmal zu sprechen.
Okay, auf den kommen wir nochmal. Also, wo fangen wir denn an?
Also, das LP klein A hast du schon gesagt.
Genau, LP klein A habe ich gesagt, ApoB habe ich gesagt, ApoE habe ich gesagt. Ich mag, oh Gott, muss man sich echt entscheiden, hochsensitives CRP, HOMA-Index, dann Omega-3-Index, LPPLA2, weil ich liebe meine Herzkranzgefäße einfach sehr. Vitamin D natürlich. Darf man da gleich die Vitamin D-Ratio in einem nennen? Ja, ist okay?
Ist okay. Ausnahmsweise.
Herrlich. Jetzt wird schwer. Ich finde Schilddrüse extrem wichtig, gerade bei Frauen. Und da hätte ich gerne Schilddrüsenpanel als einen
ist
Punkt.
Auch, ich das mache, also du kriegst den gleichen Joker wie ich. Ich sage auch immer, also nur einen davon zu messen, ergibt keinen Sinn.
Nee, das ergibt ja gar keinen Sinn. Und ich messe tatsächlich auch total gerne das Reverse 3, weil das ganze
teuer,
Thema Stress. Ja, ist sehr teuer, aber ich finde es halt total spannend, gerade beim Stress.
Aber auch da lass uns da einmal ganz kurz, also wir speichern
uns
ab.
Warte, lass uns
jetzt
die 10.
Okay,
warte,
dann
einmal 10 vollständig und dann gehen wir rein. Katecholamine. Weil, und zwar ein Katecholamin-Panel, weil wenn die Biochemie der Katecholamine nicht in der Balance ist, dann haben wir auch Schwierigkeiten mit unseren Emotionen, mit unserem Charakter und mit unserer Reaktionsfähigkeit. Und wenn wir von Longevity und Lifestyle Change sprechen, ist die Motivation und unser Umfeld so wichtig. Und wenn wir hier eine Dysbalance haben und angefangen mit Serotonin, Noradrenalin, Adrenalin, Dopamin, dann ist das ganze biopsychosoziale Modell einfach schwierig zu handeln. Und deswegen hätte ich das auch noch gerne mit drin. So, jetzt kannst du deine Frage stellen.
Jetzt ist aber die Frage, ich stelle eine andere als die, die ich eben gestellt hätte. Ich überlege gerade, wie ich das Pferd von hinten aufzürme. Also was heißt, die Katecholamine sollen in Balance sein?
Also das kommt eigentlich aus der ganzen Stress-Burnout-Thematik. Wir machen ja beide den gleichen Studiengang. Ich weiß nicht, ob du Professor Alfred Wolf zugehört hast oder die Möglichkeit hattest. Und es ist eigentlich die ganze Forschung rund darum. Also Serotonin, Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin und die Verstoffwechslung davon. Das spielt ja mit dieser kommt eben wieder rein. Und wir haben Charakterveränderungen. Also bei Serotonin ist es ja immer relativ offensichtlich. Ne? Wir werden, wenn wir ein Low Serotonin haben, sind wir ängstlich, sind wir weinerlich und Co. Und das Ganze haben wir natürlich bei den anderen. Ne? Wir sind eher impulsiver, wir haben mehr Cravings, wir haben wir sind aggressiver, je nach Biomarker-Konstellation. Und ich finde das halt sehr interessant, weil wenn wir in eine psychoemotionale Belastungssituation reinkommen oder in einem chronischen Stressstatus schon länger drin sind, dann haben wir Schwierigkeiten mit Charakterveränderungen und Entspannung, wenn die nicht in ihrem Optimalbereich sind. Und das hängt ja wieder mit den ganzen Mechanismen auch zusammen. Und wenn du die ganze Zeit on fire bist, weil dein Adrenalin die ganze Zeit hoch ist und spricht ja Guido auch immer ganz gerne drüber, über das ganze Thema Dopamin und Pleasure und Serotonin, das muss einfach irgendwo in der Balance sein. Wenn das eine da, das andere da ist, dann haben wir einfach auch Schwierigkeiten, uns charakterlich zu verändern.
Ich sehe so ein bisschen gerade bei der Katecholamin- und auch Neurotransmittermessung im Blut, dass das so ein bisschen wie so ein Roulette ist.
Ich messe im Urin.
Okay, dann werden wir eben von 10 Blutwerten geredet, nicht von Urinwerten, okay?
Aber ich habe dir einen untergeschummelt. Gut, yes.
Das war nämlich eigentlich der Punkt, dass ich finde, dass das im Blut zu messen halt nicht funktioniert.
Also zumindest ein bisschen unterschummeln.
Alles gut, alles gut. Aber dann sind wir da ja auf derselben Ebene. Ja. Weil ich glaube, gerade in der Blutmessung, also wenn man sich so diese ganzen Neurotransmitter anguckt, das ist so wie Cortisolmessungen, das ist so wie, als würde ich das würfeln. Und am Ende habe ich keine richtige Konsequenz daraus, weil der Test halt nicht signifikant ist und ich am Ende immer eine Argumentation dafür habe, der ist falsch positiv, der ist falsch hoch, der ist falsch niedrig und deswegen ist, finde ich, damit zu arbeiten. Im Urin ist aber deutlich sinnvoller und auch effizienter, wenn man sich die Aussagekraft zumindest anschaut.
Ja, man muss generell ja sagen, das ist ein wichtiger Punkt, den du da hast. Ich glaube, du redest ja sowieso sehr viel auch darüber und das finde ich total wichtig, weil diese Aufklärung und dass ihr so viel in die Studien eben reinguckt und in die Datenlage, welche Werte machen denn überhaupt Sinn zu messen? Und das ist jetzt ein bisschen vorsichtiger ausdrücken, aber ne, je nachdem, wo man natürlich eine Weiterbildung macht, wer die Weiterbildung sponsert oder hostet, hat man natürlich die ein oder andere Ansicht. Und das ist auch wichtig, als Arzt, Therapeut, Coach, Practitioner sich darüber eine Meinung zu bilden. Wer einem was sagt.
Glaubst nicht, wie viele Anfragen wir ständig über Sponsoring in der Akademie bekommen tatsächlich. Aber haben bis jetzt alles abgelehnt. Also von
hast
daher.
Du gut gemacht.
Ja, das ist auch Käse. Also aber eine Akademie oder eine Weiterbildung irgendwie. Also ich finde es nochmal was anderes, wenn du bei einem Event oder auch als Privatperson oder so, ist nochmal was anderes. Aber als Weiterbildungsinstitution sich sponsern zu lassen, das ist Käse.
Also da triffst du jetzt bei mir auf einen sehr sensiblen Punkt, muss ich sagen, weil ich finde das generell eine recht schwierige Sache, gerade bei Social Media, wie häufig, wenn man dann mal gewisse Accounts verfolgt, wie häufig wird dann irgendein Thema dramatisiert oder publiziert und dann kommt ein Tag später, kommt natürlich die Lösung per Affiliate und das finde ich so schwierig, es gibt da überhaupt keine Regulation drin und das ist natürlich eine Psychologie, die da waltet, die finde ich echt schwierig.
Safe. Also wenn Whoop das hört, dann gerne mir eine Kooperation anbieten, weil das wäre tatsächlich eine Kooperation, auf die ich echt Bock hätte. Aber ich habe in den letzten 3 Jahren, ich glaube, ich kriege irgendwie 2 Kooperationsanfragen in der Woche gefühlt. Aber ich finde das auch Quatsch, weil du hast immer, und das passiert automatisch, total unbewusst. Das ist so, du verdienst für irgendetwas Geld, auch wenn etwas richtig sinnvoll ist und gut ist. Trotzdem wirst du mehr über das Thema reden automatisch, weil du halt im Hintergrund weißt, gut, ich biete den Leuten das an, dann verändert sich dadurch was bei denen im Leben. Ich krieg 5 Euro, wenn die da irgendwas kaufen. Und du wirst automatisch mehr über das Thema reden. Ich sag zum Beispiel ganz oft, dass ich Tracker, es gibt ja Studien mittlerweile, die belegen, dass Schlaf schlechter wird, weil Leute Angst vor ihrem Erholungsscore haben am Tag danach.
Also
ich habe
keinen Tracker, ne?
Genau, haben wir heute, genau, kommen wir gleich noch drauf, haben wir heute Morgen am Telefon drüber geredet. Aber ich würde mich auch nie von etwas sponsern, also mache ich ja gerade sowieso nicht, aber würde ich trotzdem nie machen und dann den Leuten einen Code an die Hand geben und sagen, kauft es, weil es ist für jeden immer sinnvoll. Das ist immer vom Kontext abhängig. Aber ja, ist heutzutage ganz viele von den Creatoren, Influencern, ich mag den Begriff nicht, aber bauen ihre Existenz darauf auf, irgendwelche Produkte zu empfehlen. Und am Ende haben sie selber wenig Identität, sondern sind ein Portfolio aus Produkten vom Prinzip, ne?
Weißt du, das Problem ist ja, und das ist ja auch richtig so, die Leute suchen eine Guidance, sie suchen Antworten. Klar. Und je nachdem, in welchem Need man ist, kann man natürlich gut oder weniger gut differenzieren, wer ist jetzt hier der richtige Antwortgeber. Weil natürlich in der konservativen Medizin ist das bitte immer mein Hausarzt, weil der weiß alles. Und je älter er ist, desto mehr weiß er natürlich, weil er Erfahrung hat und er kann noch mit dem Stethoskop hören. Und das kann vielleicht ein junger Arzt eben nicht mehr. Aber er ist dann vielleicht auch nicht mehr derjenige, der über die neuen Technologien, AI und Co. verfügt, um sich das neueste Wissen reinzuholen. Also wir brauchen einfach unterschiedliche Kanäle und ich hoffe, dass da einfach so diese ehrliche Kommunikation, wie du es machst, da irgendwo siegt. Also natürlich ist das schnelle Geld da prima, ja, und das machen viele, aber...
Aber du, das ist auch nicht einfach. Also
ja, ich
man
glaube,
muss ganz ehrlich und ganz offen an der Stelle, auch wenn das mit dem Thema nichts zu tun hat, aber ganz klar sagen, es gibt super viele Sachen und Produkte, die ich zum Beispiel selber benutze, die ich selber kaufe.
Und die du auch wirklich richtig gut findest.
Genau, die ich richtig gut finde, auch Supplemente oder auch andere Dinge. Und ich könnte richtig viel Geld kriegen, wenn ich das einfach zeige, dass ich die Sachen gut finde. Auch wenn ich die ja selber kaufe. Aber das wird halt trotzdem... Also das ist, ich finde das trotzdem einfach schwierig, weil du, glaube ich, selber irgendwann, und ich habe das vor 5 Jahren noch anders gesehen als heute, ich glaube, ich sehe das einfach deutlich reflektierter und mit mehr Abstand als vor 5 Jahren, aber ich finde gerade so Ärzte und Nahrungsergänzungsmittel, das ist halt, als würdest du Werbung für Medikamente machen. Das ist nicht sonderlich viel anders, ehrlicherweise.
Ja, und jetzt würde ich total mich freuen, wenn du diese Frage mal in deine Community stellst, weil ich hätte da gerne mal Feedback von anderen drüber. Ist ein Arzt dann verlässlicher oder nicht? Wenn er eben das so macht wie du, weil, also das ist meine Einstellung. Ich glaube halt, und das ist dann manchmal auch so ein bisschen frustrierend. Wir hatten das ja heute, ne? Wenn man sagt, hey, mit Affiliates und Co. kann man sich natürlich eine goldene Nase verdienen. Und man aber doch irgendwie, oder wir beide sagen, hey, nein, wir möchten aber unbedingt diese Neutralität bewahren. Und
ich glaube, das ist, also ich verurteile das nicht, wenn das jemand macht.
Ist ja jedem das eigene.
Genau, ich glaube das sowieso, aber ich glaube schon, dass man, und das haben wir ja einfach auch schon, weil ich habe keine Kooperationen mit Firmen wie More und ESN gehabt, sondern ich habe halt Supplemente für die gebaut, habe dafür einen kleinen Obolus bekommen, mehrere Monate, und das wurde nach außen in ein anderes Licht gestellt, und am Ende war ich plötzlich irgendwie die Marionette und wurde gesponsert, was gar nicht der Fall war. Aber so wurde es dargestellt.
Dann auch schwierig.
Und das sind halt Dinge, du kannst es oft außen gar nicht kontrollieren. Ich glaube schon, man ist sowieso neutraler, aber am Ende... Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ich will halt auch die Freiheit haben, weiter über die Dinge negativ reden zu können, wenn neue Dinge darüber rauskommen. Ich will meine Meinung von heute auf morgen ändern können, wenn ich das möchte, und nicht davon abhängig sein, dass ich irgendeine Kooperation mit einer Firma habe und gute Dinge sagen muss am Ende. Selbst wenn ich da 500 Euro mehr verdiene, weil am Ende geht's nicht per se ums Geld. Vielen geht's dann ums Geld, weil die damit dann wieder andere Dinge bewirken können, was auch wieder einen positiven Benefit hat. Deswegen ist Geld ja jetzt per se nichts Negatives oder Schlechtes in dem Kontext.
Nee, absolut nicht.
Aber ich finde schon, dass, und das ist das, was man auch ganz klar merken muss, das ist ein innerer Kampf, weil, guck, wir reden jetzt darüber und die Leute werden in den Kommentaren safe fragen, ja, aber welches Magnesium soll ich denn jetzt nehmen? Weil das ist ja, du musst ja überlegen, wenn ich nur eine Story mache und ich sage, Magnesium ist sinnvoll, dann gehen der Großteil der Leute geht dann in die Apotheke, kauft Magnesium, und dann ist das in vielen Fällen ein scheiß Präparat. Und dann heißt es am Ende, Magnesium ist Kacke. Ja, aber das ist ja auch so, du kannst ja auch nicht sagen, Autos sind schnell oder Autos sind langsam, das hängt ja vom Auto ab, ja.
Oder vom Gaspedal, ne? Oder von dem, der fährt.
Oder von der Person, die es fährt, sowieso, ja.
Aber ich finde, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Du möchtest die Freiheit haben, dir von heute auf morgen die Meinung zu ändern. Und weißt du, das ist ein Riesenthema in der ganzen Longevity-Medizin. Wir kriegen so viele Daten und neue Forschungsergebnisse. Ja, es ist mal den einen Tag schwarz, mal den anderen Tag weiß. Weil jetzt so viele neue Daten auf den Markt kommen, dass mal ist es super, mal ist es nicht. Und man muss halt sagen, da muss man auch ein bisschen mit umgehen können.
Safe. Lass uns nochmal zu Blutwert 9 zurückkommen. Das reverse T3. So, da wolltest du ja eben, hast du dann mir versucht, noch Urinparameter unterzujubeln.
Muss ich dir jetzt noch einen
zehnten
Blutwert
sagen? Warum RT3? Nee, brauch ich nicht. Warum RT3?
ich, also warum ich das messe oder warum ich es gut finde, weil also ich finde es halt interessant im Gesamtkontext zu sehen. Ich würde jetzt den Wert nie alleine messen und ich will gucken einfach, ne, wenn ich mir die Schilddrüse angucke und die gucke ich mir natürlich nicht alleine an, ich gucke mir Darm und Emotionen und Co. an, gucke mir dann FT3, FT4 an, gucke, haben wir irgendwie Konversationsthemen, ja oder nein, oder schiebt der Körper was in das RT3 rein, wo wir einfach einen Hinweis darauf haben, dass wir an anderen Stellschrauben stellen müssen. Aber ich finde es einfach interessant, zum Beispiel Stressregulation. Ne? Also das ist ja, der Körper wird ja dann geschützt. Manchmal hilft es auch, wenn ich dem Patienten zeigen kann, guck mal, wir haben jetzt ein paar Daten, die zeigen, dein Körper will dich gerade schützen. Mhm. Der möchte dich gerade in so einen Kokon packen, weil der kann dich nicht schneller laufen lassen. Das ist einfach die Bremse deines Körpers. Und es hilft argumentativ manchmal einfach. Ne? Aber ich würde es jetzt auch nicht in jedem machen. Also ich fange jetzt nicht an, bei jedem alles zu messen. Ich mache meine Labor, ich habe kein Panel, was jeder bekommt. Ich sitze dann da und kreuze dann an und mache. Und manchmal, wenn ich dann die ersten Werte, müssen wir jetzt nochmal Blut abnehmen, weil jetzt habe ich nicht was vergessen, aber ich habe es nicht mitgemessen, weil ich dachte, es ist nicht relevant. Wir machen es jetzt in der zweiten Phase. Und so gibt es halt unterschiedliche Werte, die ich einfach total interessant finde, im Gesamtkontext anzugucken.
Ja, ich finde die Argumentation, die du gerade gewahrst, finde ich total sinnvoll. Also, dass Leuten quasi, es gibt ja so einen Typ Mensch, der braucht das schwarz auf weiß, der muss das sehen, um dann seinen Lifestyle oder irgendwas zu verändern.
Ja.
Hart gesprochen, also was sehe ich an einem erhöhten RT3? Entweder jemand hat ein krasses Trauma gehabt, jemand hat eine große OP gehabt, jemand hat ein Low-Thyroid-Syndrom vom Prinzip oder ein NTIS, was ja letztendlich nichts anderes ist als derjenige hat Stress oder irgendeinen Stressor und deswegen konvertiert der Körper das FT4 in die verkehrte Richtung. Die Konsequenz am Ende bleibt aber immer dieselbe.
Natürlich.
Nämlich Lifestyle-Intervention. Das heißt, eigentlich sagt mir das RT3 nur das, was ich eh machen würde.
Ja, aber es hilft vielen, in die Motivation zu kommen, zu realisieren, oh ja, stimmt. Also jetzt sehe ich es ja schon an meinen Biomarkern. Deswegen brauchen wir ja Daten. Ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, wie viel Marker müssten wir wirklich, wirklich messen, um eine gute Medizin zu machen? Oder wie viel würden wir einfach erstmal, ich sag mal, blind machen, einfach mit unserem Bauchgefühl, mit ganz viel Fragen, mit einer richtig guten Anamnese und einer richtig guten Untersuchung, einem guten Gespräch, da kannst ja erstmal 90% von dem, was man so weiß, was man tun muss, kann man ja erstmal anfangen und kann man erstmal machen und dann kann man eigentlich auch messen. Das heißt, dieser Quote, ne, Longevity-Medizin ist nur was für die Reichen. Nein, also wir können auch einfach erstmal anfangen, uns richtig zu bewegen, Sport zu machen, Muskelaufbau zu machen, uns gesund zu essen, kein Crap-Food zu essen. Wir können, und das hat die DoHealth-Studie gezeigt, wir können einfach mit Omega-3 und Vitamin D anfangen. Und wenn man dann merkt, hey, ich bin jetzt an einem Steady-State angekommen und ich merke, ich bin aber noch nicht ganz auf dem Top, wo ich gerne sein möchte. Manche wissen ja gar nicht, wie das top ist, weil wir uns daran gewöhnt haben, dass wir uns nicht gut fühlen. Dann kann man auch messen. Oder man misst von Anfang an. Das mag ich natürlich total gerne, weil dann sehe ich, wie ist denn der Effekt. Bei einem klettert der Wert eben schneller nach oben mit der gleichen Dosis X wie bei dem anderen. Und wir können natürlich ein bisschen mehr, wir fühlen uns natürlich sicherer. Es ist ein bisschen wie, die Biomarker sind wie Schranken, die uns wegweisen. Aber na klar kann man auch total viel ohne machen. Ich meine, gerade, du hast Jenke nochmal erwähnt, was wir bei Jenke und Yannick gemacht haben, das hätten wir so oder so gemacht, weil wir schon gesehen haben, okay, das Aufhören mit Rauchen und mit Eistee trinken und Sport machen und Co. Und ja, das kann man von unterschiedlichen Seiten sehen. Und je nach Charakter hilft es halt, Daten zu haben. Und es gibt uns natürlich eine Sicherheit, dass wir ganz klar wissen und gezielt wissen, was wir tun.
Safe.
Und triagieren.
Also Prioritäten einteilen.
Ja.
Absolut. Da ganz wichtig, dass du das gesagt hast, weil ich glaube, das ist das Relevanteste am Ende. Weil es gibt ja schon Werte, also einen erhöhten ApoB-LDL-Spiegel spüre ich jetzt ja nicht. Ich würde zum Beispiel, also ich zumindest nicht.
Ich auch nicht.
Ich würde zum Beispiel mittlerweile auch nie mehr nur eins von beiden messen tatsächlich. Wir sehen ganz oft mittlerweile auch in den Daten, dass die sich diskonkordant zueinander verhalten.
Mhm.
Also auch wieder eine Sache, die total relevant ist. Aber warum HOMA statt HbA1c?
Weil er früher ist, weil wir es früher sehen und weil wir die Interaktion von Insulin früher sehen. Und aber ich mache nicht statt, also ich hatte ja nur 10, ja, und ich möchte gerne einen Bucket füllen. Aber ich möchte natürlich auch sehen, wo steht denn der Patient? Und die Nüchternglucose möchte ich eh haben. Dann ist es aber auch wichtig zu wissen, um wie viel Uhr messe ich den Patienten? Was hat er morgen schon gemacht? Ist er mit dem Fahrrad zur Blutentnahme gekommen? Hat er sich schon aufgeregt beim Autofahren und Co.? Das sind ja alles auch so Faktoren, die damit einspielen. Und ich möchte das im Gesamtkontext sehen. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es hilft einfach auch mal so ein bisschen den Druck und die Angst zu nehmen, weil einen HbA1c über 5 sehe ich sehr, sehr, sehr häufig, auch bei metabolisch sehr gesunden und sehr gesund lebenden Patienten, einfach weil natürlich der Glukosemetabolismus manchmal doch eher durch Sport und Co. und Cortisol angetrieben ist. Und es hilft dann auch manchmal einfach zu sagen, hey, ja, du bist jetzt nicht im optimalen Longevity-Bereich von unter 5% im HbA1c, aber dein Insulin- und Glukosemechanismus funktioniert ziemlich gut. Weil die Leute, das darf man auch nicht vergessen, Longevity hat auch viel mit Sorge und Angst zu tun. Ne? Ja, also das ist ein schlechter Motivator und ich habe das einfach gerne, um auch ein bisschen pragmatischer dann zu sagen, hey, guck mal, das System funktioniert, du hast gerade andere Fokusthemen, die wir jetzt erstmal angehen und dann kommt das dann schon. Weil also du willst ja einen auch nicht krank reden.
Ja, ja, vor allem nicht kränker, als die Person wirklich ist am Ende. Ne?
Bitte was?
Vor allem nicht kränker als die Person eigentlich ist.
Nein, auf
ist,
gar keinen Fall.
Weil das ist ja was oft passiert in diesem Optimierungsthema.
Die Frage ist natürlich auch, natürlich, wenn wir genau gucken, finden wir eigentlich immer was. Immer. Und das ist ja auch total normal. Wir leben ja auch in einer Umwelt, die uns total viel abverlangt. Und wir sind eben keine Laborratten. Die Frage ist einfach nur, ist das...
Ja, aber
es
ist auch statistisch normal.
Na klar, es ist statistisch normal, weil du redest ja sehr gerne drum, was sind denn normale und Optimalwerte? Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber auch ein bisschen die Frage, hey, wo willst du denn hin und was brauchst du denn eigentlich? Und ist das jetzt schlimm in Anführungsstrichen oder nicht? Ist es krankheitserregend oder nicht? So.
Aber es ist auch statistisch normal, je mehr Sachen man sich anschaut, desto mehr findet man
total,
auch.
Total.
Das ist so, ne, also, das ist so, wenn ich mir 10.000 Menschen angucke, finde ich auf jeden Fall mehr mit einer Pathologie, als wenn ich mir nur 1.000 angucke. Ist am Ende des Tages ja auch wieder logisch. Und es gibt so, so einen schönen Spruch, den habe ich im Buch geschrieben, wer alles misst, der misst nur Mist. So, weil am Ende, du misst halt ganz viel und damit findest du immer was, wenn du aber keinen Kontext findest dafür, dann wird das halt super schwierig zu interpretieren und am Ende des Tages hältst du dich an irgendwelchen Sachen auf, die von der Triage, wie du es gerade eben gesagt hast, gar nicht der Prioritätenverteilung entsprechen und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil am Ende des Tages sehen wir ja ganz realistisch gesprochen, also ich sehe fast nie jemanden mit einem HbA1c von unter 5.
Danke,
also
ich auch nicht.
Ganz, ich habe 4,8, aber ich sehe ganz selten.
Guckst dich selber nicht an.
Ja, genau. Aber ich würde ehrlicherweise das, was du gerade eben gesagt hast, so in einem optimalen HbA1c von unter 5, das würde ich auch ehrlicherweise challengen und in Frage stellen, weil, also wer sagt denn, dass ein HbA1c-Wert von unter 5, also von 4,8 besser ist als von 5,2? Dieses ganze Thema rund um Blutzuckermanagement ist, also ich sehe das sehr kontrovers.
Ja, gebe ich dir total recht. Deswegen habe ich ja auch nicht gesagt, dass ich das so sehe, sondern dass es eine
Longevity-Bubble
so
absolut
sieht. Ne? Weil es auch immer die Frage, in welcher Lebenssituation bist du? Wie viel Glukose wird denn überhaupt mobilisiert, weil du zum Beispiel viel Sport machst und Co. Und es ist ja immer die Frage, wie viel metabolisches Organ hast du zum Beispiel, Muskulatur? Wie viel wird denn eigentlich verstoffwechselt? Und der heilige Gral ist es jetzt auch nicht.
Sehen wir zum Beispiel bei Sportlern auch tendenziell niedrigeren nüchternen Blutzucker, aber höheren HbA1c-Spiegel.
Genau, oder wieder, hatten wir ja auch im Jenke-Experiment das ganze Thema, dass beim CGM natürlich die prozentuale Verteilung, also je nachdem, welches CGM hast du ja ungefähr 7-10% Abweichung von der venösen Blutentnahme im nüchternen Blutzucker. Und nur weil der dann da ein bisschen höher ist im CGM, da geht's einfach um die Verteilung, wie es sich über die Zeit und wie es die Reaktion in der Relation verhält und gar nicht unbedingt immer um die Absolutwerte.
Ich glaube, was die meisten Leute auch maximal unterschätzen, ist wie, also wir versuchen es ja immer so einfach darzustellen, wie es ist, aber wie komplex es eigentlich am Ende ist. Also wenn du einen Sportler anschaust, da leben die Erythrozyten dann nicht 120 Tage, sondern vielleicht 140.
Da
deswegen
haben wir sowieso
ist der HbA1c
richtig
automatisch höher.
Ja.
So, das ist so, es gibt so viele Nuancen, die da am Ende eine Rolle spielen. Und das würde ich jetzt, am Ende des Tages ist es so, und das, also wenn ich so die letzten 10 Jahre reflektiere, und das kommt mir jetzt gerade so in dem Gespräch total, nicht nur was Blutwerte angeht, sondern auch so auch was Unternehmen zum Beispiel beim Athletics angeht. Am Anfang, du willst immer alles mega optimieren. Du willst alles versuchen, so gut es geht zu machen. Du möchtest, oh, hier hast du noch 10%, da machst du noch 2%. Und irgendwann, je mehr du machst, desto mehr du weißt, desto mehr weißt du, dass du nichts weißt. Und je mehr du machst, desto einfacher hättest du es gerne. Und je mehr komplizierte Sachen du machst, desto mehr merkst du, dass kompliziert auf die lange Sicht es nicht ist, sondern dass du es wieder einfacher haben willst.
Und weißt du, Timo, es ist ja auch immer eine Frage, was ist denn überhaupt umsetzbar für den Patienten oder Kunden? Was kann derjenige denn eigentlich wirklich alles in einen Alltag reinbekommen? Zu welchen Methoden und Themen hat er Zugang? Und vor allen Dingen, wie lange hältst du auch Dinge durch? Ja? Natürlich wissen wir, Routinen implementieren sich nach ungefähr 21 Tagen, aber dann passiert irgendwas und dann ist die Routine wieder anders. Und je nach Phase braucht man auch andere Routinen. Und deswegen ist immer die Frage, ich bin der Meinung, man darf sich nicht zu stigmatisierend damit auseinandersetzen.
Absolut, also und das aus dem Mund von jemandem, der den ganzen Tag damit arbeitet. Ich glaube aber, und Longevity ist so eine spezifische Bubble, dass da halt, also alleine vom Begriff her, der ja einfach Präventionsmedizin, lange gesund, alt werden, auf sexy und modern gemacht ist, gefühlt. Ja. So viel mehr ist es ja ehrlicherweise nicht. Und ich glaube, das ist ein ganz spezifischer Typ Mensch, der davon ja auch angezogen wird. Und das sind halt tendenziell Leute. Und ich glaube, das ist so der Übergang zu diesem ganzen Thema rund um Wearables und Co. Also wann kippt dieses Thema Longevity von einem gesunden Lifestyle in so eine negative Selbstvermessungssucht, sage ich jetzt mal ganz bewusst?
Naja, es ist immer die Frage, schränkt das deine Lebensqualität ein, ja oder nein? Und wenn du damit happy bist mit dem Lifestyle und der Art und Weise, wie du Dinge umsetzt für den gewissen Zeitpunkt, dann ist das ja in Ordnung. Eben, wir hatten schon gesagt, ich track mich überhaupt nicht. Ich mache das phasenweise, wenn ich mal gucken will, wie schlafe ich oder wie reagiere ich auf Sport. Ich habe jetzt eine sportliche Challenge vor mir, da werde ich mich wieder tracken, einfach weil ich ein so ambitionierter Mensch bin, dass mir das wahrscheinlich total egal ist, wenn ich müde bin und dann trotzdem mache.
Okay,
und
ganz kurz, um den Pressure zu erhöhen, ja, und um dich da accountable zu halten. Was ist die sportliche Challenge? Weil wenn es jetzt einmal hier live gesagt ist, kannst du davon auch nicht mehr zurück.
Oh, muss ich das jetzt wirklich sagen?
Ja. Also wenn du nicht möchtest, dann sag, du möchtest es nicht sagen und dann.
Also ich habe für nächstes Jahr mit einer lieben Kollegin und Freundin zugesagt, dass ich sie bei einem Wettkampf begleite. Ich belasse es mal dabei, weil ich bin noch nicht in die Details eingestiegen, was das für mich bedeutet. Ich glaube, du würdest es sofort wissen und würdest es mir direkt auf den Tisch packen. Nein, das ist weder ein Ironman noch irgendwelche Langstrecken-Themen.
Also wenn es Hyrox ist, dann wird's hart. Falls es das ist. Ja, aber können wir ja in Ruhe nochmal drüber reden. Aber warum misst du dann nicht? Oder warum
willst, ich nicht messe?
Ja, im Alltag.
Weil mich, also ich habe zwei kleine Kinder, ich habe ein Familienleben, ich habe einen Job, ich reise sehr viel und ich würde sagen, ich kenne mich ziemlich gut. Ich habe mich sehr gut kennengelernt und es gibt Phasen, da track ich mich, weil ich manchmal vielleicht dann Dinge genau nicht gut einordnen kann, aber die Variables bringen mich in meinem aktuellen Leben nicht so richtig viel weiter. Schlaf optimieren ist bei mir eine Herausforderung, weil ich einfach zwei kleine Kinder habe und ich am besten eben, ja, dann einmal in den Keller ziehen müsste. Und daher track ich das nicht so gerne, weil ich keine Konsequenz dann in dem Moment habe. Ich finde eben die HRV, gerade so bei sportlichen Belastungen und Co., finde ich eben ganz spannend. Aber ja, mich macht das ehrlich gesagt eher verrückt. Ich will nicht ständig auf irgendwelche Feedback-Daten gucken und ich habe ein paar Dinge ausprobiert. Ich werde jetzt als nächstes die Whoop einmal ausprobieren. Das ist das Einzige, das hatte ich noch nicht. Ich hatte Aura, ich hatte Ultra Human, ich hatte Garmin und die haben mir für eine Zeit immer eine Information gegeben, die mir geholfen hat. Aber ich höre einfach sehr gerne auf mich und gucke, wie fühle ich mich, was mache ich. Und ich bin einfach nicht so datenbezogen, weil ich bin sowieso motiviert, was umzusetzen. Ich brauche das einfach eher nicht so.
Aber was macht das mit dir, wenn du aufstehst und mich du siehst, du hast einen roten Score?
Ja, genau. Also wenn ich zum Beispiel einen roten Score habe, dann stresst mich das, weil ich weiß, ich kann ja vielleicht nicht viel dran ändern, gerade beim Schlafen. Ich habe mein Schlafzimmer optimiert, es ist schön kühl, ich habe Oropax in den Ohren und eine Schlafmaske auf. Und ja, ich habe halt einfach die Kinder, ich habe dann irgendwie immer das Gefühl, ja, habe ich jetzt nicht geschafft, ne? Aber geht bei manchen Dingen halt eben auch nicht. Und Deswegen bin ich da eher etwas zurückhaltend. Ich finde es ganz interessant, das mache ich zweimal im Jahr, ein CGM zu tragen. Beim ersten Mal, als ich ein CGM getragen habe, habe ich danach erstmal Cortisol, Tagesprofil und Katecholamine und Murin gemessen, weil ich gemerkt habe, boah, ich esse eigentlich total clean und gut und hatte Schwankungen vor dem Herrn und dachte mir so, ach, das Cortisol ist es wahrscheinlich. Und das war für mich dann eben ganz interessant zu merken, diese Regulation funktioniert bei mir eigentlich gar nicht. Es geht gar nicht um die cleane Ernährung, sondern mein Fokusthema ist eher ein anderes Thema, was ich für mich habe. Und daraus habe ich gelernt und das finde ich gut. Und mein nächstes Thema ist jetzt Sport, Sportregeneration und da einfach zu gucken, Trainingsplan, Anpassungen und Co. Und ich bin einfach nicht so ein variable-getriebener Mensch.
Ja, aber du, muss man ja auch gar nicht sein. Ich hatte es jetzt auch seit, also ich trage es jetzt, glaube ich, wieder irgendwie 4 Wochen, bevor das Neue rausgekommen ist. Und nein, ich habe zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sponsor mit Ruf. Ich trage das seit 6 Jahren. Aber ich hatte so eine 5-monatige Pause. Mich stresst das überhaupt nicht. Ich gucke da aber auch nicht jeden Tag rein. Ich gucke da einmal in der Woche rein. Ich habe ja heute eben am Telefon erzählt, ja, dass genau. Ich heute Morgen reingeguckt habe.
Aber also ich will einfach direkte Konsequenzen dann ableiten.
Safe, und genau das war auch der Grund.
Ich nehme das eben in Phasen, wo ich sagen kann, hey, ich nehme jetzt auch ganz viel Zeit, um an den Dingen zu arbeiten, die ich aus den Daten bekomme. Und im Moment ist Konferenzphase, wie du selber gesagt hast, ich bin eigentlich jede Woche irgendwo anders.
Die ist eigentlich das ganze Jahr über.
Weil hilft mir jetzt halt gerade nichts. Aber im Sommer werde ich das auf jeden Fall, wir machen meistens vor dem Sommer, machen wir die großen Blutentnahmen und Co. und gucken dann einfach und passen dann unser Regime und unsere Strategie an. Es gibt ein paar Dinge, die will ich unbedingt ausprobieren und das mache ich dann im Sommer, wenn es sowieso ein bisschen ruhiger ist und wenn ich einfach auch ferienbedingt mit den Kindern und weniger Konferenzen und Co. und das ist einfach alles ein bisschen ruhiger, mir die Dinge auch gut einteilen kann.
Aber ich bin da grundsätzlich mega bei dir, weil das war auch der Grund, warum ich das Band ausgezogen habe. Ich habe auch schon alles ausprobiert. Die Apple Watch habe ich ja nur an wegen dem Sport, wegen dem Training, weil da hier kein Bildschirm drauf ist. Mich nervt es auch mega, 2 Sachen zu tragen. Das ist total dämlich, deswegen habe ich die Apple Watch eigentlich meistens nicht an. Aber ich habe es auch nicht gebraucht. Also am Ende des Tages, ich habe das seit 6 Jahren, mir sagt das jetzt auch nicht mehr viel Neues.
Richtig, das ist eben auch der Unterschied. Also wie viel lernst du, wie dein Körper reagiert? Und
gar nicht.
Nicht mehr, aber du hast es vor 6 Jahren. Und dafür finde ich es halt eben total spannend, weil wir wissen eigentlich, was in unserem Körper passiert. Wir haben nur die Verbindung und die Interpretationsfähigkeit verloren aus unterschiedlichen Gründen. Und da helfen uns Variables einfach nochmal mit Daten zu zeigen, was los ist. Allerdings auch immer mit Vorsicht zu genießen, wenn man eine Low Body Battery hat oder finde ich, das schönste Beispiel ist immer, du guckst auf dein Variable sagt, du hast super geschlafen, du bist mega fit und du bist es nicht. Mhm. Ja, weil vielleicht andere Daten, die das Variable nicht misst, gerade nicht gut sind. Stichwort Hormone. Und das darf man einfach nicht vergessen. Das Variable zeigt dir nur das an, was es misst und nicht, was es nicht misst.
Wobei der Status ja tatsächlich weniger problematisch ist. Du fühlst dich schlecht, aber es sieht gut aus. Das zeigt dir ja eher so, hey, motiviert. Oder du hinterfragst auch dein intrinsisches Gefühl.
Genau, und weißt du, was viele Patienten dann halt eben machen? Die denken dann, ja, bin ich jetzt irgendwie depressiv und ich habe kein richtiges intrinsisches Gefühl? Mhm. Oder ne, wie üblich, ich gehe zum Arzt, ich fühle mich schlecht und der Arzt sagt, das ist alles in Ordnung, weil nicht das Richtige gemessen worden ist.
Ja, das stimmt.
Es ist immer ein bisschen die Frage, von welcher Medaillenseite guckst du?
Es gibt mir, ich habe es eben schon mal angedeutet, es gibt mittlerweile auch tatsächlich sogar Daten dazu. Auch das ist logisch, weil immer mehr Leute Wearables tragen. Und es gibt mittlerweile keine Erkrankung, aber ein spezifisches Phänomen, das zeigt, dass deine Wearable-Daten schlechter sind, weil du abends vor dem Einschlafen Angst vor deinen schlechten Regenerationsscores am nächsten Tag hast und du deswegen schlechter schläfst und deswegen dann deine Erholungsdaten schlechter werden. Das ist auf jeden Fall eine gewisse Abhängigkeit, die dann da in dem Kontext besteht. Aber ich muss auch sagen, realistisch, es ergibt auch keinen Sinn, alle 6 Monate Blutwerte zu machen. Das mache ich trotzdem auch, weil es total spannend ist, Sachen dazu zu lernen. Ich messe ja immer alles. Also spezifische Sachen alle 6 Monate zu messen, kann natürlich sehr sinnvoll sein, vor allem wenn man einen Mangel hatte. Ne?
Genau, ich glaube, da kommt das drauf an, in welcher Phase bist du. Wir messen am Anfang, wir haben einen Startzeitpunkt. Dann
aber das ist, aber das ist Therapie bei euch. Das ist was anderes als.
Ja, warte, genau. Das ist nämlich genau das. Es ist genau der richtige Punkt. Wir messen, wir machen was, eine Intervention, dann messen wir in der Regel nach 3 Monaten. Und dann erst aber wieder, wenn wir sehen, wir sind sogar schon am Steady State angekommen und wir wissen aus der Erfahrung, wie es funktioniert und läuft, dann wirklich erst nach 6 bis 10 Monaten wieder.
Aber das macht ihr mit Patienten. Machst du das bei dir selber auch?
Nee, bei mir messe ich, aber genau das ist es eben, weil ich jetzt in einem Steady State angekommen bin, wo ich genau weiß, wann was wie wirkt. Und ich habe das ja gelernt in den letzten Jahren. Und jetzt reicht mir das auch zweimal zu messen. Und klar, bei Frauen, wenn die Hormone so ein bisschen durcheinander schwanken, da ist immer die Frage, da ist es manchmal sinnvoller, häufiger zu messen, weil die Hormone schwanken so und entweder bist du mal oben oder unten, wenn du gemessen hast. Aber prinzipiell darf man auch nicht übermessen.
Absolut, aber ich finde, man stumpft auch, wenn man gerade, oder was heißt auch, aber gerade wenn man sich damit auskennt, finde ich, stumpft man auch ab. Weil ich finde, gerade als ich jetzt das Whoop-Band angezogen habe und du musst für diese neue Blutdruckmessung, die ja nur ein errechneter Blutdruckscore ist, der tatsächlich aber bis jetzt ganz akkurat ist, als ich das kalibrieren musste, habe ich ja eben im Vorgespräch schon mal erzählt, als wir mit dem Guido draußen bei mir im Garten saßen, dass ich dreimal messen musste und einen systolischen Blutdruck von über 130 hatte mit dem richtigen Blutdruckmessgerät und auch dachte so, okay, wo kommt das jetzt her? Und das war so, okay, ich hätte selber nie gedacht, dass ich ein Thema damit habe, aber scheinbar sind die 7 Kilo, die ich gerade zu viel mit mir rumtrage, doch ein Thema.
Vielleicht
oder
sind sie
könnten
doch ein Thema
ja. sein. So. Und das meine ich mit, ich finde, man stumpft irgendwann auch ab, wenn man sich damit viel beschäftigt und denkt so, ja, also bei mir, ich weiß das, wie das geht jetzt alles und so, deswegen mache ich das, aber wir sind auch Menschen.
Ich gebe dir total recht und deswegen behandeln wir uns gegenseitig im Team. Hm. Wir sind für den anderen der Arzt und sagen, das machst du dann, das machst du dann, das machst du dann und achten darauf, dass die Vorsorge funktioniert. Wir machen immer mal wieder so ein Check-in. Hey, wo stehst du? Wie geht's dir? Nimmst du deine Supplements? Wann müssen wir denn eigentlich mal wieder messen? Und fangen eben an, gegenseitig in Tandem die Verantwortung einander zu übernehmen. Das ist der schöne Spruch, der ja immer stimmt als Ärztekind, wenn du dich verletzt, wirst du nicht so ernst genommen zu Hause. Natürlich, weil es ja auch so pragmatisch, ja? Also bevor wir hier aufgenommen haben, hat die Schule angerufen und gesagt, dein Sohn möchte nicht mit dem Fahrrad nach Hause fahren, weil der ist auf dem Schulhof hingefallen und hat eine kleine Schürfwunde am Knie und jetzt glaubt er damit nicht Fahrrad fahren zu können. Und ich so, ja, setz ihn doch auf das Fahrrad drauf, wir können auf Fahrrad fahren, Pflaster drauf und los geht's. Ja, aber natürlich, ne, Kind möchte von den Eltern abgeholt werden und dann da auch einfach ein bisschen Fürsorge haben und man sich selber, also ich weiß nicht, ob du dich selber therapierst oder anguckst oder interpretierst, da hat man auch ein bisschen Scheuklappen drauf. Deswegen ist das super. Ich gebe meine Sachen immer jemand anderem. Weil ich eben, genau wie du sagst, würde darüber hinweggucken. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht hat das jemand eine interessante psychologische Idee dazu. Aber ich bin auch einfach, ja, ich mir, das kann man jetzt ja mal.
Naja, man will halt auch in seiner Komfortzone bleiben. Also natürlich. Das ist beim Training genauso. Ich habe früher mich super viel mit Training auseinandergesetzt, habe den Europakader zum Teil im American Football trainiert. Du glaubst doch nicht, dass ich mein eigenes Training sinnvoll und effizient gestalte. Ich mache am
das
Ende
so
die
ein guter
Sachen,
Punkt. Ja.
die mir Spaß machen, auf die ich Bock habe, wo ich nicht zu krass leide. So, ja, weil ich bin auch ein Mensch. So, das ist also sich selber einen Trainingsplan zu schreiben, funktioniert für die allerwenigsten Menschen.
Nee, ja, ich
so, deswegen
das auch
mal jetzt mit dem Ironman nächstes Jahr, habe ich auch direkt gesagt, Golo, wir machen das. Ich mache das nicht alleine. So, ja gut, jetzt ist das auch ganz spezifischer Bereich, davon hätte ich jetzt per se auch weniger Ahnung, aber trotzdem ist es, ich finde, es ist immer gut, wenn man die Möglichkeit hat, in so einer privilegierten Situation, in der wir jetzt sind, dass man Leute um sich hat, die das übernehmen können. Klar, ich messe schon selber, ich nehme mir das Blut sogar selber ab und so, aber es ist trotzdem, du wirst immer subjektiv damit umgehen, weil es ist deine Komfortzone und da willst du ja nicht bewusst rausgehen.
Nein, und es ist natürlich auch ein Teil der Verantwortung in dem Moment. Und dann ist es natürlich auch total schön, wenn du auch mal selber Patient sein darfst bei den Kollegen, die du vertraust und dann nochmal sagen kannst, hey, kannst du dich mal um mich kümmern? Und das finde ich ist total wichtig, dass es auch ein bisschen dann wieder teach the teacher, weil du lernst natürlich dann von dem anderen auch was.
Ja, aber das ist ja mega geiles Lernen.
Ja,
das
eben.
Macht ja
ich
mega
lieb
Spaß.
Es ist total klasse, weil sonst bist du ja immer nur in deinem Wirkungshorizont und du lernst ja nur was, wenn du teilst, Fälle teilst, Diskussionen teilst, Fragen teilst.
Wenn wir jetzt mal so dieses ganze Diagnostik, Genetik, Wearables außen vor lassen und kurz mal noch auf das Thema eingehen, ich sage bewusst kurz, was du gerade gesagt hast, und der andere ist dafür verantwortlich, ob du deine Supplemente auch nimmst. So, deine Takeaways zum Thema Longevity Supplements.
Also die Basis muss stimmen. Wir brauchen gewisse Supplements, die eine sehr, die einfach die Grundfunktionen supporten. Und es gibt sehr interessante Datenlagen zu Supplements wie Alpha-Ketoglutarat, Urolithin A, Nukleotide, Peptide. Wir haben da letztens gerade erst drüber diskutiert. Das sind sehr spannende Add-ons, die man ausprobieren kann. Aber die Basis muss immer stimmen. Lifestyle Change muss immer stimmen. Wir brauchen keine fancy Supplements, die wir da ausgeben, wenn die Basis nicht stimmt. Und die Basis ist Schlaf, Ernährung, Sport, Flexibility, Kognition, Emotional Health und einfach die klassische Vorsorge.
Was sind jetzt so die Basic Supplements? Du hast jetzt schon sehr, also Alpha-Ketoglutarat finde ich auch super. Du hast jetzt schon sehr spezifische Sachen angesprochen. Was sind so Basics?
Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, also Magnesium, ich liebe die ganzen Standardsachen.
Gibt es irgendwelche Raritäten, die ihr mit den Leuten sonst ausprobiert, sowas wie Spermidin oder sowas?
Also ich sag denen dann eher, sie sollen fasten. Also ich bin da, also irgendwann ist auch die Tablettenbox voll und ich bin da nicht so ein richtig riesengroßer Fan von. Dann eher die Supplements, in denen du halt, wo du nicht so viel tun kannst, mit Urolithin A zum Beispiel. Also so diese Wirkmechanismen, die du nicht anders unterstützen kannst. Ich finde Peptide sehr, sehr spannend. Ich arbeite mich da gerade sehr rein. Das ist auch was ich selber gerade für mich teste. Ich finde das unglaublich spannend, da bin ich viel mit den Kollegen aus den USA am Diskutieren, weil da ist das ja gang und gäbe. Hier haben wir natürlich unsere Regularien, die es uns ein bisschen schwieriger machen. Ja.
Willst du mal kurz was, Urolithin A? Kurz mal.
Also Urolithin A ist ein Stoff, der eben total interessant ist und es gibt eigentlich ja nur einen Hersteller, der da ich glaube, die haben sogar eine Patentierung drauf. Der Urolithin A wird von den Darmbakterien quasi produziert und wird im Alter einfach immer weniger produziert und ist ganz spannend in der ganzen Thematik der Mitochondrien und Mitochondriengesundheit und als Hallmark of Aging und unserer Energie- und Hormonproduktionszentrum sozusagen für mich total spannend.
Kann man es in Deutschland einfach kaufen?
Es gibt Hersteller, die das herstellen und soweit ich das verstanden habe, gar nicht herstellen dürfen, weil es gibt eben nur einen und den muss man aktuell noch mit relativ hohen Versandkosten aus dem Ausland bestellen.
Und da gibt es mit dem Rabattcode Andrea15.
Deswegen sag ich extra ja nichts.
Da gibt es 15% Rabatt, genau.
Oh, ich würde gerne 15% Rabatt haben da drauf. Ich bestelle die mir immer ganz brav. Nein, aber die Zulassungen da laufen und die sind relativ zuversichtlich, weil die laufen schon 3 Jahre und meistens dauert es ja irgendwas zwischen 3 bis 5 Jahren. Ich bin da mal ganz optimistisch, da ich viel in den USA bin, bringe ich mir das dann halt einfach mit. Aber ganz ehrlich, wir brauchen ja auch erstmal eine ziemlich lange Zeit, bis wir unsere Basics irgendwie hingekriegt haben. Und mit den Basics kommen wir schon so weit. Mit Lifestyle Change, Supplements kommen wir ja schon an die 90-95% dran, wenn wir wissen, was wir tun müssen.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, das ist den meisten Leuten ja überhaupt nicht bewusst. Ja. Wenn du so, ich bin ja ein Fan von 2, 3, 4, 5, also wenn du 3 Sachen nennen könntest und wirklich nur 3 Sachen, die in dieser Longevity-Biohacking-Szene einfach wirklicher Bullshit sind, welche wären das?
Also angefangen finde ich erstmal, weil es einen als Frau total verrückt macht, die alles so super zyklusbasiert machen. Ja, es gibt interessante Forschung, aber soll ich jetzt aufhören, Sport zu machen, nur weil ich in Woche 4 bin oder so? Also dieses, das macht einen ja total kirre, ehrlich gesagt. Und ja, natürlich haben wir Veränderungen während unseres Zykluses und da tun uns manchmal andere Sachen gut, aber wenn die Systeme richtig gut laufen, dann läuft das eigentlich auch. Ich finde dieses ganze Thema rund um ketogene Ernährung sehr schwierig, um lange Fasten finde ich schwierig und um das ganze Thema Medikamente falsch nehmen und die falschen Dinge kommunizieren. Also alles rund um Metformin, Resveratrol, Rapamycin, GLP-1s, die haben alle für ihre bestimmten Indikationen die richtige Berechtigung. Aber wenn man es über einen Kamm schert und verallgemeinert, finde ich das ziemlich schwierig und dann kann man sehr viel falsch machen damit.
Ich glaube, dass gerade so durch Peter Attia und so, also auch wenn die Intention da eine gute war, aber ich glaube so gerade dieses Thema mit Rapamycin und so ist ja viel so aus diesem amerikanischen Bereich hat drüber geschwappt, dass viele Leute da einen Podcast oder einen Blog gelesen haben und gesagt haben, so jetzt muss ich das machen und am Ende mit aftendem Mund wieder wach geworden sind oder eben anderen Dingen.
Naja, gibt ja auch deutlich schlimmere Dinge, die da passiert sind. Mhm. Auch von führenden Forschern, die da hohe Dosen an Rapamycin genommen haben und dann eine geraume Zeit später beide an Lungenkarzinom als Nieraucher gestorben sind und so. Also es ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Und jeder darf natürlich tun, was er möchte. Aber wenn wir wissen, dass wir mit Lifestyle Change und fundierter Basisunterstützung unseres biochemischen Systems schon 95% weit kommen, ist das doch eine total gute Argumentationskette
für mich. Was war für dich persönlich so der größte Game Changer für das ganze Thema rund um Longevity?
Für meine Gesundheit? Stressregulation.
Und wie?
Ich liebe Eisbaden, weil in diesen ersten 30 Sekunden der Kopf stillsteht. Und du einfach mit einer Situation handeln musst, wo bis zu das 600-fache an Adrenalin ausgeschüttet wird und du den Effekt der Atmung und den Effekt der Beruhigung der Atmung auf den Körper richtig spürst. Und ich liebe dieses Gefühl danach. Ich liebe, wie mein Körper darauf reagiert. Ich reagiere auch mit einer HRV super darauf, wenn es richtig schön kalt ist, also 1-2 Grad. Und das war für mich total spannend, also dass ich Stressmanagement auch mit einer gezielten, klaren Induktion von Stress lernen kann. Plus Breathwork, also ist jetzt auch jetzt nicht eine Riesentechnologie und Supplement, aber was Breathwork für das Unterbewusstsein tun kann, finde ich extrem spannend.
Mega. Ich glaube, das sind ja zwei Dinge, die man auch einfach umsetzen kann, total, ehrlicherweise. Also auch kalt duschen ist jetzt nicht genau gleichzusetzen mit irgendwie in die Eiswanne oder in einen kalten See zu gehen. Der kälteste See, in dem ich war der gefrorene Forstufu-See tatsächlich. Ja? Boah, das war ziemlich, das war echt pervers kalt tatsächlich.
War ich auch schon drin.
Ja, das ist
schön. Aber nicht so lang.
Ja, ich war 6,5 Minuten drin, das war
wow,
schon
echt. Das
war
ist schon lang. Ich war nahezu 2,5 Minuten und dann
Man
muss ja auch die
Grenze.
Ja, aber das ist ja halt die Frage, wie gut ist das dann? Ne? Und dann, man darf das natürlich dann auch ein bisschen
gut,
trainieren
ja gewohnt,
und gucken. Du warst es gewohnt, du hast es regelmäßig gemacht, aber ich finde, rauszufinden, welche Methoden für einen gut tun und wann man sie einsetzen kann, ist eigentlich das, was ich am liebsten aus dieser ganzen Longevity-Bubble da rausziehe.
Ich habe eine letzte Frage und das ist eine Frage, die jetzt gar nicht so inhaltlich ist, sondern interessiert mich jetzt einfach, wie du das siehst. Ich habe den Guido eben was Ähnliches gefragt, als ich mit ihm gesprochen habe. Wenn wir dieses Longevity-Thema auch mit AI und Co. jetzt mal so auf die nächsten 5 oder 10 Jahre sehen. Jetzt bist du Ärztin und arbeitest in dem Bereich viel personalisiert, mit personalisierter Medizin, wie du es eben schon erklärt hast. Also was glaubst du, welche Berufsgruppen werden in den nächsten 5, in den nächsten 2 bis 10 Jahren per se, was dieses Thema langfristige Gesundheit primär mit beschäftigt sein? Sind es nur Ärzte oder sind das auch andere Berufsgruppen?
Es sind hoffentlich auch ganz viele andere Berufsgruppen, weil Langlebigkeit hat nichts nur was mit Medizin zu tun. Wir brauchen Physiotherapeuten, Osteopathen, Körpertherapeuten, die uns dabei helfen, wenn wir unseren Sport machen, den auch richtig zu machen, dass wir nicht in eine Fehlhaltung reinarbeiten, die uns das Zwerchfell frei arbeiten, dass wir gut atmen können. Wir brauchen Breathwork-Coaches, die uns guiden in kurzen, in langen Sessions. Das ganze Thema Meditation, Kognition, Konzentration finde ich spannend. Das ganze Thema Licht finde ich total spannend. Also rund um LEDs, Breitspektrum und Co. finde ich mega interessant. Dann alle möglichen Berufsgruppen, auch Zahnärzte darf man nicht vergessen. Dieses ganze Thema Mundgesundheit finde ich total spannend. Dann natürlich als Frau das ganze Thema Ästhetik und Skin Longevity, was man da alles machen kann, finde ich auch total spannend. Auch das ganze Thema Mental-Coaches und Community finde ich total interessant. Diese ganze Dynamik darum und natürlich auch AI, wie du gerade schon erwähnt hast. Die AI kann helfen und augmentieren. Und welche Berufe werden denn durch die AI ersetzt? Und wo brauchen wir denn noch den Menschen, weil er anfassen muss, weil er was reparieren muss, weil er was tun muss oder weil er einfach diese Social Connection und Empathie haben muss? Ich hoffe ganz sehr, dass sich da viele Berufsgruppen involvieren, aber auch, dass es eine Guidance gibt und dass nicht jeder sich einfach Longevity obendrauf packt und einfach blind macht und damit Geld verdient.
Ja, weil das passiert ja gerade so ein bisschen, ne?
Ja.
Also jeder Zweite macht Longevity, hat irgendwie Outlive gelesen und denkt, jetzt das Thema grundsätzlich verstanden zu haben. Und ich glaube, da ist noch viel, viel, viel Arbeit drin. Klar, neben der ganzen Forschung, die du gerade eben angesprochen hast, neben der vernünftigen Implementierung, auch das wird sich ja wieder entwickeln, wenn die Forschung wieder weitergeht. Also welche Dinge kommen rein, welche lässt man sein? Und ich glaube, es braucht vor allem auch sinnvolle Softwarelösungen, weil irgendwie im Moment haben wir irgendwie 4000 verschiedene Sachen. Aber ich würde es ultra feiern, wenn man eine Sache hat in der Hand und da sind alle Sachen von einem Patienten drin und im besten Fall drückst du einen Knopf, dann gibt's irgendwie einen Report und den kriegt der Patient und kann ihn wieder zu jedem Arzt mitnehmen oder irgendwie sowas. Das wäre zum Beispiel auch was, also wenn sich da jemand angesprochen fühlt, gerne melden.
Da gibt's ja ganz viele, die das gerade versuchen und die Frage ist dann immer, wo ist Legacy, was sind eigentlich an Möglichkeiten, die wir haben und weißt du, ich glaube, es ist wichtig, die Gesundheit zu managen und jeder hat einfach die eigene Gesundheit in den Händen. Wir haben so viel Technologie, wir können so viel messen, wir können so viel tun und machen, dass wir gesund leben und deswegen ist es für mich eher ein Health Management als Longevity, Bob.
Mhm. Safe. Ich glaube, das war ein super Endsatz tatsächlich. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke,
vielen, vielen Dank
für die Einladung.
Sehr, sehr, sehr gerne. Und
finally.
Ich würde sagen, wir verlinken sowieso alles unten. Also letzten Endes können die Leute, je nachdem, wie das jetzt rauskam, ob deine Folge zuerst kommt oder ob die von Judo zuerst kommt, das werden wir sehen.
Die Triage.
Aber vielen, vielen Dank. Und ja, letzten Endes das Abschlusswort
gehört dir. Ich freue mich total auf Kommentare, Diskussionen, Anregungen. Ich finde es spannend, ja, was am die Menschen darüber denken und freue mich, dass hoffentlich noch mehr Geld in Forschung und Aufklärung fließt.
Top, wunderbar. Vielen Dank.